Konformität spielt sich auf allen Ebenen des sozialen Lebens ab. Das heißt in der kleinen Gruppe, im Berufsleben und kulturell in der Gesellschaft und in Subkulturen. Natürlich auch in der sogenannten Blase, in der man sich dann befindet. Und insofern gibt es auch verschiedene Konformitäten.
Also man glaubt sich sehr kritisch und man denkt, man ist nicht konform, aber in seiner eigenen Blase ist eigentlich schon auch eine Konformität.
Diese Gleichzeitigkeit von einerseits so einer Selbstverwirklichungsgesellschaft und gleichzeitig so konformistisch zu sein, das finde ich ganz schräg. Also diese Paradoxien, die da irgendwie im Spiel sind.
Dieses konforme Verhalten ist immer so schön bei Jugendlichen zu sehen. Ich lerne das coole Mädchen in der Schule kennen. Das heißt, wenn ich mich jetzt mit der anfreunde, dann werde ich höchstwahrscheinlich auch cool sein. Das heißt aber, ich versuche, ihr nicht zu widersprechen. Ich hinterfrage das, was sie mir erzählt, nicht. Ich hinterfrage ihren Musikstil nicht. Ich hinterfrage ihren Kleidungsstil nicht. Ich übernehme es einfach ungefragt und das ganz unbewusst.
Konformität ist ein Chamäleon. Ihr Auftreten ist äußerst wandelbar. Sie kann in unterschiedlichsten Farben und Formen erscheinen. Sie schmiegt sich perfekt ans Umfeld an und ist daher auch nicht immer auf den ersten Blick erkennbar. Wer sich das Gewand der Konformität überstreift, der geht in einer Gemeinschaft der Chamäleons auf. Wer in dieses Kleid schlüpft, der trägt ein bestimmtes soziales Regelwerk mit sich und teils auch vor sich her.
Konformität heißt Anpassung.
Pointiert Christine Bauer-Jelinek, Psychotherapeutin, Wirtschaftscoach und Autorin des Buchs »Die geheimen Spielregeln der Macht – Das komplexe Phänomen Konformität«. Kleidung, Sprache, optisches Auftreten, Weltanschauung. Kurz gesagt, unser gesamtes Verhalten kann davon betroffen sein. Doch weshalb passen wir uns eigentlich einander an?
Der Mensch ist ein soziales Wesen. Die Einsiedler sind die absolute Ausnahme in der Geschichte. Einzelhaft ist die absolut große Strafe. Und bei den indigenen Völkern isoliert werden, ist Todesurteil. Also der Mensch möchte wo dazugehören.
Zugehörigkeit. Danach streben wir. Manche mehr, andere weniger. Aber grundsätzlich sind die allermeisten Menschen auf gegenseitigen Austausch angewiesen, sagt Christine Bauer-Jelinek.
Der Mensch kann nur als Gemeinschaftswesen überleben, bis auf die ganz wenigen Ausnahmen der Eremiten und der da, die dann mit den Tieren reden, vom Franz von Assisi angefangen. Aber selbst der redet mit den Tieren, weil er eine Gemeinschaft braucht.
Hier würden Franziskaner nun einwerfen, dass Franz von Assisi deswegen mit den Tieren gesprochen habe, weil sie für ihn Teil der göttlichen Schöpfung waren und der Dialog mit ihnen daher Ausdruck seines Glaubens gewesen sei. Franz von Assisi hat sein Einsiedlertum später auch wieder aufgegeben und einen Orden gegründet, mit Menschen. Und da wären wir wieder bei der Konformität.
Der Mensch braucht Gemeinschaft. Er ist so angelegt. Er kann als Einzelwesen nicht überleben.
Es gab und gibt allerdings auch Menschen, die sich in der Einsamkeit wohlfühlen. Etwa den amerikanischen Schriftsteller und Philosophen Henry David Thoreau, der seinen Rückzug in den Wald im 19. Jahrhundert als gesellschaftspolitische Kritik begriffen hat. Doch jemand wie Thoreau sei die Ausnahme, meint Christine Bauer-Jelinek. Und das, so die Psychotherapeutin, auch aus gutem Grund. In unserer Evolutionsgeschichte habe sich gezeigt, in der Gemeinschaft ist die Überlebenswahrscheinlichkeit einfach höher. Sobald sich eine Gruppe zusammenfindet, müssen sich die Mitglieder aber auf bestimmte Verhaltensregeln einigen. Konforme Verhaltensmuster aller, wie kleide ich mich, welche Worte verwende ich und mit welchen Symbolen schmücke ich mich, fungieren hier als soziale Schmiermittel.
Weil eine Gesellschaft durch Konformität zusammengehalten wird. Sie kann in Subgruppen zerfallen, die dann jeweils gespalten, nennt man das dann, halt andere Konformitäten leben. Dann haben es halt mehrere Gesellschaften, Subkulturen. Also es gibt ja keine Gesellschaft, in der alle einer Meinung sind. Es gibt immer Subkulturen.
Wer wiederum Teil dieser Subkulturen sein möchte, heutzutage auch Blasen genannt, der muss sich ebenfalls an bestimmte Verhaltensregeln halten. Ein gewisses Maß an Konformität gibt es in allen Gruppen, sei es in der Familie, im Freundeskreis, im Berufsumfeld, im Verein oder eben auf staatlicher Ebene. Wie konform sich eine Gesellschaft verhält, beziehungsweise wie konform sich die Mitglieder dieser Gesellschaft verhalten müssen, ist unterschiedlich. Kultur, Mentalität, Religion, das und noch mehr haben Einfluss darauf, wie streng das Miteinander strukturiert ist und wie viel Freiheit und Individualität dem oder der Einzelnen zugestanden wird. Von zentraler Bedeutung ist dabei auch der aktuelle Zeitgeist, der sich immer wieder wandeln kann. Auf gesamtgesellschaftlicher Ebene sei es zwar nötig, sich auf einen gewissen Grundkonsens zu verständigen, die Einhaltung der allgemeinen Menschenrechte wäre so ein Beispiel, aber darüber hinaus könne ein Bürger oder eine Bürgerin mit einigen Regeln konform gehen, gleichzeitig aber so manchen Entwicklungen auch kritisch gegenüberstehen, erklärt Christine Bauer-Jelinek. Das führe wiederum oft zur Bildung der bereits erwähnten Subkulturen. Gleich und gleich gesellt sich gern. Das wusste schon der römische Philosoph und Politiker Marcus Tullius Cicero. Christine Bauer-Jelinek meint mir als 2000 Jahre später:
Jeder Mensch braucht ein paar andere Menschen, wo er sich zugehörig fühlt. Ob das jetzt eine kleine Subkultur ist, ein paar Freunde sind oder eine neue größere Gruppe ist oder diese kleine Gruppe größer wird, das wird man sehen.
Das Chamäleon, Konformität, ist ein subtiles Wesen. Die allgemeinen Verhaltensvorschriften, die wir in Gesetze gegossen haben, stellen dabei nur die sichtbare Spitze des Eisbergs dar. Unter der Oberfläche regiert ein weitaus komplexeres und ausgedehnteres Regelwerk. Der Großteil des Anpassungsverhaltens laufe unbewusst und informell ab, schildert die Psychotherapeutin. Gleichzeitig tragen viele Menschen ihre Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gesellschaft, Gruppe oder Denkrichtung auch demonstrativ zur Schau. Im selben Atemzug grenzen sie sich damit von jenen Menschen ab, die da im Außen vorbleiben.
Uniformierung ist ein Beispiel, Flaggen sind ein Beispiel. Wir haben immer versucht, möglichst schnell, wie heißt jetzt versucht in der Entwicklungsgeschichte, das möglichst klar und transparent zu machen, damit man eben wieder Freund von Feind unterscheiden kann, damit man es genau sieht.
Flaggen und Uniformen repräsentieren Staaten oder Institutionen. Im zwischenmenschlichen Alltag gestalten sich konformistische Symbole oft nicht so plakativ. Dort sind sie viel diffiziler. Und dennoch erkennen wir sie instinktiv, meint der Neurobiologe Bernd Hufnagel. Das kann ein Dialekt sein, Stichwort Schönbrunner Deutsch versus Meidlinger L. Das können bestimmte Gesten sein, etwa wie man sich begrüßt. Das kann aber auch ein Medium sein, beispielsweise eine speziell eingefärbte Zeitung, die für eine gewisse Weltanschauung steht, die sich wiederum einige gerne an die Fahnen heften wollen und sie daher zum Teil auch sichtbar in der Öffentlichkeit lesen oder unter dem Arm tragen. Dass das Gegenüber diese Botschaft dann auch versteht, setzt allerdings voraus, dass es die subtilen Symbole überhaupt kennt. Tut er oder sie das nicht, kann es schnell zu Missverständnissen kommen. Je komplexer eine Gesellschaft wird, desto mehr Subgruppen bilden sich heraus, erläutert Bernd Hufnagel.
Jemand, der die ähnlichen Lernerfahrungen gemacht hat, der die Welt also ähnlich sieht, interpretiert, ähnliche Kulturtechniken verwendet, dem vertrauen wir instinktiv. Das ist ein reiner Instinkt. Viel mehr als jemanden, der nicht nur anders aussieht, sondern sich einfach völlig anders verhält. Das irritiert uns, nicht? Kennt man ja auch gesellschaftlich als Riesenproblem eigentlich. Das heißt, wir suchen das, weil wir dadurch Freund von Feind zu unterscheiden glauben. Damit wir wissen, wer in einer echten Krise auf meiner Seite kämpfen würde und wer eben nicht. Das ist der Ursprung von dem ganzen Theater.
Auf der großen Bühne des Lebens suchen wir nach Halt und damit auch nach Zugehörigkeit. Und diese Zugehörigkeit zelebrieren Menschen auf ganz unterschiedliche Art. Gregor Faumer, Evolutionsbiologe, Verhaltensforscher und Kommunikationstrainer, gibt ein Beispiel.
In der Konformität, in der Masse kann man wunderschöne Phänomene erleben, in der Masse aufgehen, bei einem Konzert gemeinsam singen, wenn man Grönemeyer-Fans fragt, wenn er in Wien auftritt, die sagen, wir waren alle eins und es war so wunderschön und die sind beseelt über Wochen hinweg, wenn sie an das denken. Das sind emotionale Phänomene eigentlich in der Konformität.
Wie tief sind tiefe Gefühle?
Kopf hoch und komm tanzen, fordert Herbert Grönemeyer seine Fans auf. Oder singt er vielleicht doch Kopf aus und kommt tanzen? Das friedvolle Aufgehen in der Masse kann allerdings auch schnell umschlagen, gibt Gregor Faumer zu bedenken.
Genauso kann man es erleben, die Kraft und die Gewalt, die eine Massendynamik haben kann. Ich bin früher sehr viel auf den Fußballplatz gegangen. Also man merkt, hoppla, ich verliere tatsächlich die Kontrolle über mein Tun und ein bisschen auch über mein Denken in einer Massendynamik, was da gerade im Sektor passiert. Habe aber dann die Fähigkeit, dadurch, dass ich ein reflektierender Mensch bin, zu sagen, suche ich diese Situation wieder? War das eigentlich geil? Oder hat mich das abgestoßen und ich will das nicht von mir? Und dann kann ich beginnen, mein Verhalten tatsächlich aktiv zu gestalten durch das Reflektieren.
Menschen können sich in der Masse in Trance tanzen. Sie können in Massenritualen Hochgefühle der Verbundenheit spüren. Menschen können in der Masse aber auch in Panik geraten oder zu Gräueltätern werden. Das Spektrum reicht hier von Massenschlägereien über Massenvergewaltigungen bis hin zum Massenmord. Der französische Mediziner und Soziologe Gustave Le Bon hat derlei Phänomene bereits vor mehr als 100 Jahren erforscht und darüber 1895 ein Buch geschrieben, das bis heute als Standardwerk gilt: Die Psychologie der Massen.
Und er sagt, dass es, um von einer Masse sprechen zu können, es einen gewissen Einfluss von außen braucht, sodass Gefühle und Gedanken in eine bestimmte Richtung ausgerichtet werden.
Diese Richtung kann von verschiedenen Institutionen mitgeprägt werden. Der Politik, den Medien, aber auch von religiösen oder kulturellen Vorstellungen, analysiert Giselle Leitner, Medizinerin und Psychotherapeutin mit eigener Praxis in Waidhofen an der Theia. Über das Phänomen der Masse existieren unterschiedliche Definitionen. Le Bon betrachtete es aus psychologischer Perspektive. Und demnach, so Giselle Leitner, werde eine Mehrheit dann zur Masse, wenn der Großteil einer Gruppe die gleiche Emotion verspürt. Das könne relativ schnell gehen. Le Bon nannte es die Ansteckung der Gefühle.
Und zwar schwindet dann innerhalb der Masse die individuelle Persönlichkeit. Das unbewusste Wesen wird vorherrschend. Gedanken und Gefühle lassen sich durch diese Gleichrichtung ganz einfach beeinflussen. Und es kommt zu einer Neigung unverzüglicher Verwirklichung der suggerierten Ideen.
Bestimmte Grundemotionen, die tief in uns allen verwurzelt sind, lassen sich triggern. Das macht uns auch anfällig für Manipulation. Und das auf mannigfaltige Art und Weise. Die Werbung spiele damit genauso wie die Politik, beobachtet die Psychotherapeutin. Dabei werde meist auf unsere zwei stärksten Gefühle gesetzt. Zunächst die Angst.
Das heißt, wenn ich den Menschen Angst mache, sie in eine Situation bringe oder ihnen sage, dass sie in eine Situation geraten könnten, wo ihre Existenz ganz massiv bedroht ist, dann ist das sicherlich eine der Emotionen, mit der ich ganz schnell eine Masse bilden kann.
Auf der anderen Seite steht die Liebe und damit auch das Bedürfnis nach Nähe und Geborgenheit. Angst und Liebe bilden zwei Seiten einer Medaille. Sobald ein Mensch Teil einer Gruppe sein möchte, also nach Beziehungen sucht, hat er auch Sorge, nicht dazuzugehören. Aber auch wenn er Teil der Gruppe geworden ist, ist die Mitgliedschaft stets von der Angst überschattet, wieder aus dieser Gruppe ausgeschlossen zu werden. Und so kommt es zu konformem Verhalten. Gefühle können auf jeden und jede ansteckend wirken. Unabhängig vom sozioökonomischen Hintergrund, erklärt Giselle Leitner.
Das heißt, egal aus welchem Beruf sie kommen, egal welchen sozialen Stand die Menschen haben, egal wie der Bildungsstand der Menschen ist, sobald die Emotion vordergründig ist und wir zur Masse geformt sind, schwindet das Persönliche, also unser persönliches, individuelles Kritikvermögen. Und dann zählt nur noch diese Emotion der Masse.
Dahinter stecken auch wieder evolutionsbiologische Gründe. Der Mensch ist ein Herdentier. In früheren Zeiten war es oft eine Überlebensfrage, in gewissen Situationen der Masse zu folgen. Wenn ein Raubtier die Gruppe bedrohte, hatte der oder die Einzelne nicht viel Zeit, eigenständig nachzudenken. Dieser Grundtrieb sei fest in uns verankert. Daher treten Massendynamiken nach wie vor in Situationen der Angst und der kollektiven Verunsicherung am stärksten hervor, meint Giselle Leitner. Der Großteil dieser Prozesse laufe unterschwellig ab. Sich davon komplett zu entkoppeln sei daher schwierig, sagt die Psychotherapeutin und betont zugleich: Wir können uns diese Verhaltensmuster aber sehr wohl bewusst machen, zumindest bis zu einem gewissen Grad. Und
wenn ich mir den Mechanismus bewusst gemacht habe, wenn ich weiß, dass Emotionen ansteckend sind, dann kann ich mich dafür entscheiden, mich anstecken zu lassen oder auch nicht. Aber meine Entscheidungsfreiheit ist ja wieder eine ganz eine andere. Aber wissen muss ich es.
Die Erziehung, die Sozialisation, aber ebenso der allgemeine Zeitgeist einer Gesellschaft können dieses Bewusstsein entweder fördern oder hemmen. Auch die eigenen Erfahrungen mit Gruppendynamiken spielen dabei eine Rolle. Giselle Leitner plädiert dafür, bereits Kinder und Jugendliche darüber aufzuklären. Dabei sei es sinnvoller, ihnen konkret vor Augen zu führen, wie ihnen derlei Verhaltensmuster in ihrem eigenen Alltag begegnen können, anstatt ihnen reines Buchwissen zu vermitteln, rät die Psychotherapeutin. Mobbing unter Heranwachsenden wäre hier ein Beispiel. Die Frage, die dabei über allem schwebt:
Darf ich kritisch sein? Darf ich Dinge hinterfragen? Oder habe ich gelernt, das, was mir gesagt wird, immer unhinterfragt aufzunehmen?
Die Ansteckung der Gefühle funktioniert aber nicht nur in der Masse. Sie spiegelt sich auch in unserem alltäglichen Verhalten wider. Und das kann sich positiv wie negativ äußern. Zwei Beispiele. Stellen Sie sich vor, Sie verlassen gerade ein stark frequentiertes Gebäude. Der Ausgang führt durch eine Schwingtür. Haben Sie schon einmal beobachtet, was passiert, wenn Sie diese Türe für die nachfolgende Person offen halten? Die Person wird es Ihnen mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit gleich tun und das Schwingen der Tür wiederum für den ihr nachfolgenden Menschen abbremsen. Das funktioniert auch andersherum. Wenn Sie gleich in der Früh auf dem Weg in die Arbeit von einem Passanten beleidigt werden und Ihnen dann auch noch der Buschauffeur direkt vor der Nase davonfährt, obwohl er Sie gesehen hat, welche Stimmung werden Sie dann ins Büro tragen? Und was mag wohl dem Buschauffeur zuvor widerfahren sein, dass er sich wiederum so verhalten hat?
Warum haben Träume keinen Abspann? Und wo geht es hier überhaupt zum Spaß? Wie ist man in keinem Zustand? Wie weint man eine Träne nach? Oh.
Der Großteil unserer Gefühle entsteht bei der Interaktion mit anderen Menschen. Wenn wir gemeinsam lachen, aber auch weinen, wenn wir uns unterhalten, aber auch streiten, werden bestimmte Botenstoffe in unserem Körper produziert. Was also geht in uns vor, wenn wir uns konform verhalten? Vieles, antwortet der Neurobiologe Bernd Hufnagel. Vor allem stoßen wir dann eine Substanz aus, Oxytocin. Das Hormon wird unter anderem in der Schwangerschaft sowie kurz danach gebildet und ist daher auch als Stillhormon bekannt. Doch auch auf erwachsene Menschen hat Oxytocin eine äußerst wohltuende Wirkung. Sanfte Berührungen, Sex, aber eben auch der Zusammenhalt in einer Gruppe, all das setzt die Oxytocin-Fabrik in unserem Organismus in Gang.
Es gibt uns einerseits das Gefühl der Bindung und Beziehung, das werden die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt kennen, aber was viele nicht wissen, ist, dass dieses Hormon auch angstdämpfend auf die Amygdala wirkt, auf unser Angstzentrum. Das heißt, wenn ich mich in einer Gemeinschaft wähne, konform verhalte, die Meinungen sogar teile in der Kaffeeküche beim Jammerkränzchen, um jetzt ein anderes Beispiel ins Rennen zu schicken, dann produzieren alle Sender und Zuhörerinnen und Zuhörer Oxytocin. Wir schwimmen quasi im Oxytocin, ich nenne es auch gerne die Oxytocin-Party, und dann hängen wir in den Seilen und dann gilt ein Sprichwort, geteiltes Leid ist halbes Leid, weil dieses Oxytocin diese angstdämpfende Wirkung hat. Wir fühlen uns kurzfristig besser.
Dieses Zugehörigkeitsgefühl können sich sehr positiv auswirken, sowohl auf einen selbst als auch auf den Zusammenhalt innerhalb der Gruppe. Wir können uns allerdings auch im Oxytocin-Rausch verlieren und dann allzu leichtfertig bei Dingen mitmachen, die wir selbst eigentlich für falsch halten, warnt Bernd Hufnagel. Bei manchen sei das Bedürfnis nach Oxytocin stärker ausgeprägt, schildert der Neurobiologe. Gleichzeitig wäre bei diesen Menschen dann auch oft das Angstzentrum im Gehirn aktiver.
Die Kombination von beiden, und ich habe schon erzählt, dass Oxytocin angstdämpfend wirkt, deswegen hängt das ja zusammen, dass das in uns genau diese Spielarten unseres Verhaltens und unseres Umgangs mit entweder konform oder eben gar nicht, sondern eher ablehnend, erklärbar macht. Das heißt, es gibt Menschen, die sind sozial total abhängig von Harmonie, von Gruppen, die müssen immer in Gruppen sich integrieren, können auch nur in Gruppen ihre Leistung bringen. Das sind übrigens die meisten.
Auch das hängt erneut mit der Evolutionsbiologie zusammen. Eine Gemeinschaft braucht das Schmiermittel Konformität, damit sie nicht auseinanderbricht. Genauso braucht eine Gemeinschaft allerdings auch Rebellen, die gegen den Gruppenkonsens aufbegehren, Denn nur so lassen sich letztendlich Veränderungen anstoßen und es kann zu Fortschritt kommen, resümiert Christine Bauer-Jelinek, Psychotherapeutin und Wirtschaftscoach.
Das ist ja diese Zweischneidigkeit, dass Konformismus zusammenhält, aber dann irgendwie erstarrt und nichts mehr weiterbringt. Und dann muss es die Menschen geben, die neue Gedanken bringen, die sich trauen, sich durchzusetzen, die sich trauen, zuerst angefeindet zu werden und dann aber etwas weitergebracht haben. Oder ausgeschlossen wurden und depressiv sind. Das heißt ja nicht, dass das immer erfolgreich ist, wenn man gegen den Strom schwimmt.
Gruppendynamiken alleine über Hormone zu erklären, greift zu kurz. Die Antwort auf die Frage, warum der eine mehr nach Konformität strebt, während sich die andere durch diesen Druck belastet fühlt, gestaltet sich weitaus komplexer. Dahinter steckt ein Mix aus Genetik, Erziehung, Sozialisation und den eigenen Erfahrungen, erklärt der Evolutionsbiologe Gregor Faumer.
Das eine kann ohne das andere nicht. Ich brauche eine genetische Disposition für eine Verhaltensweise und dann brauche ich den Reiz von außen, sei es durch Erziehung, durch Erlebtes, wodurch das dann aktiviert wird oder gebremst wird, je nachdem, oder enthemmt wird. Deswegen sind Geschwister so unterschiedlich oder auch eineiige Zwillinge, obwohl sie Klone sind de facto, identisches Genom haben, aber durch die kleinen Veränderungen im Umwelteinfluss einfach eigenständige Persönlichkeiten entstehen, die in manchen Dingen ähnlich sind, in anderen nicht.
Mach dir keinen Kopf und komm tanzen? Keineswegs, antwortet Gregor Faumer. In der Gruppe aufzugehen, ob nun bei einem Konzert, bei der Konversation oder bei welchen zwischenmenschlichen Aktivitäten auch immer, könne durchaus positiv sein. Allerdings, unseren Kopf sollten wir dabei eben nicht verlieren.
Ich glaube, über Sachen nachzudenken, das Reflektierende sollte eigentlich unsere Stärke sein. Und je früher man damit beginnt und je eher man Kindern auch diese Tools zur Verfügung stellt, desto positiver sich in die Zukunft.